zum 336. Mal begrüßt euch der Sneakpot. Wir sind zurück in Paris und sind dort nochmal 3 Tage unterwegs. Besprechen für euch den Film 3 Days to Kill. Ja, wir hatten ihn schon. Mit mir hier unser CIA-Agent Robert Krüger.
Hallo. Und ich blute aus der Nase. Aber
hey, ja, dazu. Ich dachte, du wolltest gerade was trinken.
Das mache ich auch, wenn ich fertig bin, wenn die Musik kommt.
Ach so.
Ja, bei mir ist natürlich auch Stefan Giesbert, der heute seine Lackschuhe anhat und die geheimnisvolle Blondine mimt, die öfter mal die Haarfarbe wechselt, glaube ich.
Ja. Hast du graue Haare davon?
Ja, habe ich.
Ach,
fällt dir das jetzt erst auf?
Ist mir gerade eben aufgefallen, ja.
Die habe ich schon eine Weile.
Echt?
Ja.
Hast du das reingefärbt?
Natürlich. Das ist wegen dem George Clooney-Look.
Hipster. Three Days to Kill. Worum ging's?
Ja, wir hatten ihn ja schon. Claudia hat ihn ja schon mal zusammengefasst, aber ich versuch's mal nochmal,
ja,
weil ich jetzt auch nicht mehr so genau weiß.
Das war die Folge 333 mit
richtig.
Mark alleine.
Passenderweise 333 mit einem Film, der nochmal mit 3 anfängt und den es mit 3 Tagen und so. Ich muss bestätigen.
Wir sollten Schnaps trinken.
Sollten wir.
Cheers.
Cheers. Das mit den 3 Tagen muss ich bestätigen, was die Claudia gesagt hat. Das kommt in dem Film nicht vor. Vielleicht ist das in der Übersetzung verloren gegangen.
Kannst du nochmal irgendwie CIA-Agent,
also
geht in Ruhestand mit seiner Familie nach Frankreich und...
Nee. Kevin Costner, ich verwechsel die beiden sowieso. Costner ist ein CIA-Agent. Wir sehen am Anfang des Films so eine typische Setup-Geschichte, die vor der eigentlichen Geschichte stattfindet, wo er irgendwie im Jemen oder sonst irgendwo, keine Ahnung, irgendwo rumballert und irgendwelche Leute erschießt. Wir kriegen mit, er ist offensichtlich sehr, sehr gut. Er kann unglaublich zielgenau schießen. Er eigentlich immer jeder Schuss ein Treffer, während alle anderen immer nur daneben ballern.
Das ist ja oft so. Sonst wäre auch die Story viel zu schnell zu Ende.
Genau. Und was aber der Punkt ist, er hat irgendeine Krankheit, irgendeine seltsame Krankheit, wir kriegen ja auch erklärt, irgendein Gehirntumor, der auch die Lungen befallen hat oder so, ist ein bisschen seltsam.
Ach so.
Und immer wenn er irgendwie ganz aufregend wird, wenn er seinen Endgegner trifft, dann kriegt er so seltsame Hirnschmerzen und fällt um und sieht nicht mehr richtig und fängt an, irgendwie kann sich kaum noch bewegen und es ist immer alles total strange. Und deshalb wird dann diagnostiziert, was da los ist, und dann heißt es hier, sie haben diese seltene Krankheit und sie haben noch 3 Monate zu leben und sie sind raus, die CIA dankt ihnen für ihre Dienste. Schönen Tag noch. Und dann geht er nach Paris zurück, wo seine Frau und seine Tochter wohnen, die ja irgendwie wegen viel zu viel Arbeit, viel zu viel Tötungsmaschinerie.
Ach so, die sind gar nicht mehr bei ihm oder so. Gell?
Das, nee, das ist ein bisschen Trennungsquatsch gewesen.
Ja.
Jedenfalls geht dann dahin zurück und will jetzt sozusagen in den letzten 3 Monaten seines Lebens nochmal so ein bisschen diese Beziehung zu seiner Tochter und seiner Frau aufräumen und will ein guter Vater sein. Was dann allerdings passiert ist, irgendwie kommt eine sehr ominöse Frau, die auch im Auftrag der CIA arbeitet und eigentlich aussieht wie eine Edelprostituierte. Zumindest macht die so. Also
von wem wird die gespielt?
Von Amber Heard, glaube ich. Die ist immer so extrem überstylisch gekleidet, so auf Männermordener Vamp-artige,
okay.
So, es ist ganz, ganz eigenartig. Sie ist ja noch immer in so Nachtclubs, wo halbnackte Frauen on Stage dancen. Also man weiß immer nicht so genau, was.
Warum nehmen wir dann hier auf und nicht da?
Ja, weiß ich auch nicht. Aber irgendwie arbeitet sie für die CIA und dass sie so extrem sexualisiert daherkommt, ist eigentlich für die Rolle überhaupt nicht notwendig. Das ist also.
Gibt keinen Grund.
Ist einfach, ja, gibt okay. Keinen Grund für. Und die sagt ihm halt, es gibt hier so ein experimentelles Medikament und das ist noch nicht veröffentlicht und das kann dir helfen.
Ach so.
Und dann kannst du noch länger leben und
okay,
aber
und dafür, das ist quasi so die Erpressung.
Genau.
Das ist, gut.
Und da bin ich völlig bei der Claudia, das ist völlig an den Haaren herbeikonstruiert. Der Gegner, den er, die sind dann immer noch diesem Typen auf den Fersen, den er auch am Anfang in diesem Setup gejagt hat. Da gibt es einen
Der ist Typen, Omar oder?
So ähnlich, nee, der heißt, der ist Deutscher und Waffenhändler und heißt der Wolf. Und er hat einen
Der Wolf, da gab es immer so.
Musiker.
Da gab es so einen Musiker, genau.
In den 90ern, als wir jung waren.
Über den haben wir, glaube ich, schon mal im Sneakpot irgendwann geredet.
Ja, weil der kommt doch vor bei Rules of Attraction.
Ah, richtig. Richtig.
Da spielen die auch das Lied.
Okay, hier ist nicht dieser Rapper, hier ist ein älterer grau melierter Herr, der den Wolf spielt. Und er hat einen Handlanger, der so für ihn die Drecksarbeit erledigt. Der heißt der Albino, weil er hat keine Haare, keine Augenbrauen, keine Dings und so ganz krasse Augen.
Kein Gesicht.
Naja, doch, ein Gesicht hat er, ein sehr eindringliches Gesicht.
Also nicht so wie Gesichtswurst.
Nee, und wie der Wolf aussieht, weiß kein Mensch, ja. Das ist unbekannt. Das erfahren wir dann erst noch. Und jetzt muss er den Albino jagen. Den Albino hatte er schon mal fast, da ist er dann leider wegen seiner Krankheit gescheitert, den wirklich zu killen. Und jetzt steckt er in dieser Zwiespalt. Seiner Frau hat er versprochen, er hat aufgehört und er lebt ja nur noch 3 Monate und ist krank. Und er versucht die Beziehung zu seiner Tochter, das ist eigentlich fast das zentrale Element des Films, ist die Beziehung zwischen ihm und seiner Tochter. Wie kriegt er das wieder hin? Und wie kann er dieses Vater-Dasein, was er nie geleistet hat, was er jetzt aber noch leisten will in der letzten Zeit, die ihm noch bleibt, wie kann er das irgendwie unter einen Hut bringen mit der Tatsache, dass er seiner Familie nicht sagen kann, dass er noch arbeitet, weil die dann sofort den Kontakt wieder abbrechen würden. Und auf der anderen Seite muss er den Albino killen und an den Wolf rankommen. Und das Ganze findet in Paris statt, weil die Familie da gewohnt hat und weil der Film von Luc Besson geschrieben wurde und der ja Franzose ist, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und die Frage, wie fand ich das, ist jetzt eigentlich so ein bisschen zwiegespalten. Auf der einen Seite hat der Film, macht das ganz nett, er ist ein Actionfilm, aber er ist überhaupt nicht blutig. Also du siehst zwar viel Kämpfe und es werden Leute mit Messern abgestochen und es werden Leute erschossen, aber es ist nicht explizit zu sehen, was so wie gekillt, also die Verletzungen oder sowas, ja, also es wird nicht es spritzen keine Blutfontänen, wenn jemand erschossen wird oder so, sondern du hörst halt den Schuss und dann fällt derjenige um und dann ist gut. Das ist mal wieder eine freundliche Abwechslung gegenüber so diesen ganzen Actionfilmen, die der Meinung sind, dass sie uns so unglaublich realistisch zeigen müssen, wie Leute zersplittert werden, obwohl sie eigentlich vom Genre her gar nicht das machen müssten. Und zum anderen ist der Film auf eine Art sehr lustig, weil wir haben dann so zum Beispiel so einen Effekt, dass er einen Typen, den er benutzt als Informanten, den hätte er eigentlich normalerweise, wenn alles so ablaufen würde, wie es das restliche Leben von ihm abgelaufen ist, hätte er den sofort erschossen. Aber der hat 2 Töchter und kann mit denen ganz gut umgehen und hat die so als, die sind sehr gesittet und sehr ordentlich und ja. Das hätte er gerne für seine jugendliche Tochter auch. Und deshalb nimmt er den immer als den Informanten, der auch weiß, wie das mit dem Elternsein geht und entführt den immer wieder und stellt ihm Fragen, wie das mit der Beziehung zwischen Vater und Tochter zu sein hat.
Okay.
Und das hat sehr humoristische Elemente. Der wird dann auch gefoltert, aber selbst diese Folterszene ist total schreiend komisch. Also,
ja, ist es eine Komödie oder ist es ein Actionfilm?
Es ist beides. Also es ist okay. Beides nicht richtig. Also
du besprichst ja nachher noch Red 2. Oh, jetzt habe ich den Podcast gespoilt. Egal.
Verdammt.
Vergleichbar mit dem, der ist ja auch lustig und
Action. Der ist sehr viel herkömmlicher, das, was man eine Action-Komödie nennt. Also Red, okay. Also Red 2.
Ja.
Red 2 ist dieses typische Genre Action-Komödie, wo du weißt, die Action ist hier teilweise spannend inszeniert, aber in jedem Action-Szene ist immer irgendwie ein blöder Spruch drin. Und das ist auch so gewollt. 3 Days to Kill weiß nicht so richtig, was es sein will. Es ist in den Action-Szenen ist es ein harter Actionfilm und da kommen auch keine blöden Sprüche. Aber es gibt dann immer wieder diese Szenen, wo es mit der Tochter irgendwie zu Rande geht und das mischt sich dann so ein bisschen. Wenn er zum Beispiel diesen einen, was ich eben sagte, ich will jetzt nicht die Gags spoilern, aber wenn er diesen einen Typen entführt und den fragt, wie soll ich das mit meiner Tochter machen?
Ja.
Und das so ein bisschen als Bedrohung, so ich weiß, dass sie 2 Töchter haben und jetzt sagen sie mir lieber, was sie wissen, sonst könnte irgendwas passieren. Ja. Aber im Übrigen macht ihre Tochter, wo geht die denn feiern nachts? Und der dann so, ja, meine Tochter ist gut erzogen, die geht nicht feiern. Und in dem Alter, ja, die sind 14 oder so. Und
ja.
Da dann irgendwie so, ach, ich habe ein Problem, sie müssen mir helfen. Ja, also, da hat es dann so humoristische Elemente, die aber nicht in der, also die finden dann so nacheinander nicht gleichzeitig statt.
Okay.
Und das funktioniert nicht so wirklich. Also gegen Ende wird das besser. Am Anfang ist der Film immer entweder das eine oder das andere oder langweilig. Und gegen Ende nimmt es so ein bisschen Fahrt auf und da ist es dann auch wirklich, also haben viele Leute auch sehr gelacht im Kino.
Okay.
Also es ist nicht richtig Fisch, nicht Fleisch, aber es hat Momente, wo man lachen muss und es ist natürlich auch ein kleines bisschen spannend. Allerdings muss ich sagen, die Bösewichte sind wirklich völlig eindimensionale Abziehbilder. Also die sind geradezu lächerlich. Also auch wie der Film anfängt, denkst du, das hat irgendwie, das haben drei Möchtegern-Filmemacher, haben sich irgendwie ein B-Movie-Script ausgedacht. Also wenn dieses, wir sind hier in der CIA-Zentrale, finden Sie den Wolf. Er ist ein deutscher Waffenhändler. Und dann geht halt irgendwie das Geschieße los und du denkst dir, das ist, also bis Kevin Costner das erste Mal ins Bild läuft, dachte ich, das kann nicht wahr sein. Was ist das denn für ein Quatsch, okay, den wir hier sehen?
Ja.
Und später wird es ein bisschen besser. Also man weiß auch ja also von Luc Besson, dass er gut Autoverfolgungsjagden in Paris inszenieren kann. Und auch die ist ganz okay. Also
hinten raus hat er dich dann ein bisschen versöhnt.
Ein bisschen.
So klingt das. Die Claudia hat jetzt nicht verärgert, aber schon ein bisschen angeärgerte 4 Punkte gegeben.
Ja, ich würde vielleicht 6 geben, denke ich.
Okay.
Weil.
Ich glaube auch mit der Vorwarnung so. Achtung, ist kein guter Film. Ist anfangs ein bisschen langweilig und wird dann so ein bisschen Action und Hauchkomödie. Kann man den viel eher ertragen als, oh, da ist ein neuer Kevin Costner-Film. Mal gucken, mit welchem Wolf er jetzt tanzt. Ach, wie lustig.
Ja, stimmt. Ein hervorragender Scherz an der Stelle. Ja, vielleicht ist das so. Vielleicht wusste ich schon aus Claudias Besprechung, dass ich mich jetzt nicht auf irgendwas ganz besonders Tolles einlasse.
Keine edle Kost.
Sondern, dass es jetzt halt so ein dahinplätschernder Actionfilm wird. Und echt, wie gesagt, die Bösewichte sind wirklich lächerlich. Aber es sind halt so Sachen, dass ja, ich nehme noch Wasser, danke. Diese lustige Vivian irgendwas, diese extrem aufreizend gekleidete Auftraggeberin, die irgendwie auch selbst manchmal Leute killt, aber unbedingt aus irgendeinem Grund, der nicht erklärt wird, will, dass er jetzt diesen Auftrag macht, obwohl sie es eigentlich selber genauso gut könnte. Hm. Aber die fühlt sich irgendwie zu
schnell. Ja. Okay, gut. Also,
nee, aber die, was ich noch sagen wollte, die
jetzt hast du
ich hab den Faden verloren. Das konnte man mir ansehen, oder? Dass ich, dass ich jetzt gerade den Faden
weg hatte. Energetisch die Arme hoch, guckt in die Richtung. Fällt ihm alles aus dem Gesicht. Ja. Gut. Wenn es dir nachher noch einfällt, kommen wir wieder drauf zurück. Sonst war's das mit 3 Days to Kill.
Genau.
Der
Gag mit dem Anzug ist gut. Wenn ihr den Film guckt, ich fand den Gag mit dem Anzug toll.
Ja.
3 Days to Kill. Bleiben wir in Paris?
Ja, du hast...
Ich habe Red 2 geguckt.
Du bist dann nach der Sneak nach Hause gegangen?
Ja, ich bin nach der Sneak nach Hause gegangen. Ursprünglich war der Plan, die Sneak ist ja am Mittwoch gewesen, das heißt eigentlich ist das ja der Abend für Tanz in den Mai oder sowas in der Richtung. Und ich hatte mit Freunden und Freundinnen verabredet, vielleicht irgendwie noch irgendwo hinzuschwufen.
Ich war ausnahmsweise mal nicht tanzen in den Mai.
Ach, machst du sonst immer, oder? Das ist ja bei euch immer so.
Ja, das ist schon so üblich. Also letztes Jahr haben wir auch eine Show gehabt, also selber vorgetanzt sozusagen. Aber mit der neuen Choreo sind wir noch nicht so weit und die alte möchte, glaube ich, keiner mehr sehen.
Finden sich da nicht Leute, die noch nicht gesehen haben?
Ja klar, gibt immer wieder welche, aber irgendwie, das wäre halt wieder quasi die Vereinsfeier bei uns gewesen, also so, weiß nicht, vom Tanzclub organisierte Feier und da sind dann doch immer die gleichen und die haben es dann irgendwie jetzt schon 2 oder 3 Mal auf Bällen und auch so gesehen und dann ist es halt irgendwann nicht mehr so spannend. Dann ist Gangnam Style auch durch.
Gangnam Style, ja.
Ja, also wen es interessiert, googelt mal, also bei YouTube Disco Fox Formation Gangnam Style Mainz. Da sieht man mich irgendwo hinten rechts.
Hinten rechts, der Stefan.
Ja.
In Action. Nee, wir wollten dann eigentlich noch losziehen und dann habe ich irgendwie SMS geschrieben, auf die keine Antworten kamen und dann bin ich erstmal heimgelaufen, weil ich hatte ja von der Arbeit immer direkt in die Sneak. Ich hatte noch meinen ganzen Kram dabei, der jetzt nicht unbedingt nachtlebentauglich ist, also Umhängetasche mit Krempel. Und als ich dann zu Hause angekommen war, kam dann eine SMS, wir sitzen auf dem Sofa und kommen nicht mehr hoch. Und dann dachte ich mir, dann mache ich jetzt das Gleiche.
Das muss dieses Erwachsenwerden sein.
Das muss das sein, ja. Wenn ihr dazu mehr hören wollt, hört ihr XX und XY Podcast. Da ist das mit dem Erwachsensein und Verspießern hervorragend dargelegt. Nee, Da habe ich mir gedacht, gut, dann gucke ich halt noch einen Film. Wenn wir morgen podcasten, ist ja mehr Film immer besser.
Du wusstest eh schon, dass ich wieder nichts geguckt habe.
Ich ahnte es. Zu dem Zeitpunkt war noch nicht klar, ob die Claudia heute
Ich habe jetzt mit Star Trek... Ach nee.
Diese Rolle musst du jetzt nicht spielen. Die spielt jemand anders.
Das stimmt ja auch gar nicht.
Ja, natürlich nicht. Das hätte mich jetzt auch extrem gewundert, wenn du angefangen hättest, Star Trek zu gucken.
Nee, gibt's ja nicht auf Forever.
Stimmt. Ja. Doch, die...
Echt?
Die Filme zumindest, oder? Aber ich mir nicht sicher bin. Egal.
So, jetzt hier.
Jetzt habe ich jedenfalls Red 2 angeklickt, was ein bisschen krass ist, weil man zahlt bei iTunes für Red 2 mehr, als ich als Eintritt für die Sneak gezahlt habe. Also das auszuleihen bei iTunes kostet 4,99
Inhalt.
Die Sneak kostet 4. Und die Sneak kostet 4 Euro. Aber gut, so ist das. Wenn ich jetzt hier mit 4 Leuten gesessen hätte, wäre es auch nur 5 statt 12 Euro gewesen. Insofern relativiert sich das vielleicht, wenn man es nicht allein schaut.
Ja.
Ja. Also auf meinen Sofa passen 4 Leute. Ja, muss ich nicht umdrehen, das stimmt.
Ja, ja.
Red 2. Also wir haben damals den 1er in der Sneak auch gehabt.
Folge 170.
152, glaube ich.
Echt? Ja. Ich google das, du kannst ja weitererzählen.
Ja. Wir haben immer noch Frank Moses, gespielt von Bruce Willis, der Ex-CIA-Agent ist. Also da bleiben wir vollkommen im Thema. Und am Anfang des Films sehen wir, dass er mit seiner Frau, die er ja im ersten Film kennengelernt hat, ein bisschen so, die Beziehung ist ein bisschen erlahmt, will ich mal so sagen. Sie planen irgendwie, wie sie das Haus einrichten und alles so ein bisschen Alltag eingekehrt. Und dann treffen sie auf die von John Malkovich gespielte Figur, deren Name mir gerade nicht einfällt. Und die ist... wie immer alarmiert, sie kommen, sie sind uns auf den Fersen und deshalb müssen sie losziehen und irgendwie, was ist sich Waffensammlung aufstocken und so weiter, jedenfalls egal. Im Laufe des Setups ist es dann so, dass ihnen ein Verbrechen angehängt wird von einem bei WikiLeaks aufgetauchten Dokument, das sie nicht begangen haben, weshalb ihnen jetzt aber alle auf den Fersen sind. Also die CIA ist ihnen auf den Fersen, die Russen sind ihnen auf den Fersen und sie sind international als Nuklearterroristen gesucht und demzufolge auf der Flucht, aber gleichzeitig auch irgendwie im Vorwärtsgang zu versuchen aufzuklären, dass sie das nicht waren und was da wirklich dahinter steckt. Und deshalb ziehen sie eine Spur der Verwüstung, also sie gehen nach England, wir sind dann auch wieder längere Zeit in Paris, weil sie da einen Informanten namens The Frog finden müssen. Und am Schluss endet es in Moskau, im Kreml irgendwo. Also große Verwicklung, so eine bondmäßige Geschichte, wo man überall mit Spionage und Gegenabwehr, okay. Spionage und so weiter. Das Ganze verpackt in Bruce Willis versucht, die Vernunft zu verkörpern. Ja. Ist natürlich aber die coolste CIA-Killer-Sau aller Zeiten, der irgendwie gleich am Anfang des Films in sich in so einer Bibliothek verschanzt, wo dann irgendwie acht schießwütige Marines reingeschickt werden. Und die nimmt er dann so einen nach dem anderen auseinander, wie wir das auch schon im ersten Film, passiert das ja in seiner Wohnung. Und hier ist das dann diesmal so eine Bibliothek, wo halt mal so klar gemacht wird, mit wem wir uns hier befassen. Und dann immer diese Witze, dass John Malkovich natürlich der schießwütige Sprengstoff-Experten-Wahnsinnige ist.
Ja.
Und die Frau von Bruce Willis ist diesmal eine eifersüchtige Dings, weil er fängt dann noch mit Catherine Zeta-Jones was an. Man sieht das auch schon im Trailer. Und da ist immer so der Witz, sie will eigentlich so mitspielen. Sie will auch so. Sie ist ja ursprünglich bei so einer Rentenkasse gewesen, das ist ja der Geschichte des ersten Films. Ja. Und mittlerweile ist sie so, ich will das auch machen, ich will auch irgendwie mal so eine, da irgendwas mithelfen, ja. Also sie ist dann auch, sie bringt sich dann auch ein, am Anfang sehr, sehr schlecht, später wird sie ein bisschen besser. Und John Malkovich unterstützt das immer so ein bisschen und gibt ihr eine Waffe, wo sie nicht weiß, wie rum man die halten muss und so. Und Bruce Willis regt sich permanent auf. Du kannst ja doch keine Waffe geben, Mann, und so.
Es ist wieder so, dass. Das, was man vom ersten auch kannte?
Ja, absolut. Absolut. Ja. Er ist nicht so gut wie der erste. Der erste ist natürlich, der lebt natürlich von diesen ganzen Überraschungen und von dieser Neuheit der Geschichte, dass da so Rentner-Agenten am Start sind. Das kann er jetzt natürlich nicht mehr so bringen und die Geschichte zieht sich ein bisschen.
Okay.
Aber ich habe trotzdem gelacht und ich fand es einen vergnüglichen Abend. Ich habe mal auf Englisch geguckt, da ist er ein bisschen schwer zu verstehen. Also Bruce Willis und seine Frau versteht man noch sehr, sehr gut. Den Bösewicht auch. Aber wenn irgendwie so diese Geheimdienstcheffe und so, wenn sie sind immer mal so schalten irgendwie zum MI6 in die Zentrale und so und die nuscheln sich einen zurecht, das ist teilweise echt schlimm. Aber man kriegt das alles mit, das ist nicht das Problem. Und am Schluss haben wir noch Anthony Hopkins als einen wirklich verwirrten Wissenschaftler, den sie irgendwie auf den falschen Drogen gehalten haben, weil er irgendwie lange im Knast saß. Der ist auch toll, also den kann ich auch empfehlen, als der passt ganz gut. Als dieser verwirrte Wissenschaftler funktioniert er hervorragend. Mit so einen leichten Anwandlungen von Hannibal Lecter sind da so drin, so okay. Er auch am Anfang in seiner Knastzelle drin ist und so. Also ja. Und dann so ein bisschen wie der verwirrte Opa durch diesen Film starkst und so langsam, wenn die Psychodrogen dann abgebaut werden und nicht mehr nachgeschoben werden, dann kommen so bei ihm die hellen Momente wieder und ich will das Ende nicht verraten, aber.
Okay. Aber lohnt sich. Also
ich würde sagen, wenn man Red 1 mochte, sollte man den 2er auf jeden Fall gucken. Man darf jetzt nicht erwarten, dass man wieder den gleichen 8-9-Punkte-Film kriegt, wo wir damals echt begeistert waren, als wir den gesehen haben. Den hat uns ja richtig,
so super.
Der hat uns richtig geflasht.
Ja.
Das ist es jetzt nicht. Du musst schon damit rechnen, dass das eine typische Fortsetzung ist, die halt oft nicht so gut sind wie die ersten. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich sagen würde, oh mein Gott, das haben sie total verhauen. Also man kann da schon lachen und es ist ein nettes Wiedersehen mit den Figuren, was nicht ganz so gut ist wie der erste.
Ja gut, aber das macht ja nichts.
Ich gebe mal 7 Punkte dafür. Oh,
beim ersten hast du 8,5 gegeben, in Folge 152.
Hatte ich das richtig?
Ja.
Ich muss zugeben, ich habe das vorher nachgeguckt.
Oh.
Das wäre jetzt auch wirklich eine erstaunliche Gedächtnisleistung, der ich mich nicht rühmen möchte, dass ich alle Folgennummern auswendig wüsste.
Ja. Das wäre schon ein bisschen viel.
Ja, also das ist völlig jenseits. Also es gibt bestimmt solche Brainmaster, die das auswendig lernen können, aber da habe ich gar keine Ahnung.
Du musst halt nur irgendwelche Verbindungen herstellen. Also wenn du weißt, dass die 150 das war und du hast 2 Wochen, dann kam das.
Sowas ist in meinem Kopf absolut nicht vorhanden, solche Informationen.
Ja. Ich kann auch nur ganz wenige Folgennummern.
72.
Genau.
Und 1 und 2.
Eins und zwei, ja, wobei die 2 war ja schon die erste Sonderfolge.
Ja, ich meine die richtige 2.
Ach so.
Das war ja die S1.
Ja, genau.
Was war die 2 für ein Film?
Ich weiß es nicht. Scheiß. 1 war American Gangster, oder?
Ja.
2, war das nicht dieses... Oh.
Er weiß es nicht. Todeszug nach Yuma.
Ich wollte gerade sagen, irgendwas mit einem Zug, aber hätte ich nicht hingekriegt. Gut.
Toller Film.
Ja.
So, jetzt kommt der Herr Giesbert mal ein bisschen dazu zu reden.
Ja.
Denn du wolltest mal auflösen, was es mit dieser ganzen Holzwerkerei auf sich hatte.
Genau. Ich habe ja vor, weiß ich nicht, wie viele Folgen mal darüber gesprochen, dass ich Tipps brauche zum Thema Holz bearbeiten, Holz verarbeiten, Holz bauen, wie auch Möbelbau und so weiter. Da sind ein paar ganz coole Tipps, insbesondere von unserem Hörer Alexander, glaube ich. Wurde mir Steve Ramsey empfohlen, der wirklich sehr unterhaltsam ist, den ich auch, wenn der freitags eine neue Folge raushaut, die gucke ich mir auch immer sofort abends noch an.
Ist das ein Podcast oder ist das auf YouTube? Oder?
Das ist ein YouTube
Kanal, ja.
Kanal, und das ist so ein, der verdient mittlerweile sein Geld da, ist ein Hobby-Handwerker, der natürlich jetzt mittlerweile, dadurch, dass er schon ein paar Jahre macht, sich wirklich gut damit auskennt, und jede Woche ein Projekt baut. Und meistens ist.
Dann damit, die Wohnung ist schon voll mit Projekten oder verschenkt oder
verkauft. Ja, manche Sachen verkauft und manche sind auch nur so ganz klein irgendwie, dann baut er aus unterschiedlichen Holzarten einen Umriss oder so ein Zusammenbau von Kalifornien, wo er wohnt. Also unterschiedliche Farben, also unterschiedliche Hölzer untereinander und sägt dann die Form aus und dann sieht es, hast du halt sowas an die Wand hängen oder erklärt mal, wie man Bilderrahmen am Router, also mit der Oberfräse macht.
Was genau ist eine Oberfräse? Ich bin da leider nicht so.
Das ist ein Gerät, also quasi ist es ein Motor, wo unten so ein Pin reinkommt. Da ist es noch wie eine Bohrmaschine quasi.
Also die Achse einfach, die angetriebene Achse von
genau.
dem Motor.
Ja. Genau. Allerdings, eine Bohrmaschine irgendwie dreht 3000 und eine Oberfräse dreht irgendwie 25.000 oder so.
Okay.
Also die kann richtig Gas. Und dann hast du halt keine Bohrköpfe, sondern so Fräsköpfe, mit denen du halt so zum Beispiel Kurven fräsen kannst. Also so eine...
Wie sieht so ein Kopf aus? So ein Kegel oder sowas oder wie?
Ja, zum Beispiel so ein Kegel oder... Ein Stift oder einen.
Und wenn der stillsteht, hat er eine raue Oberfläche oder
eher ja, so ein Messer? Nee, geschliffene Kanten, also so zwei oder drei, je nachdem, wie der gebaut ist. Messerchen, die dann
Das Holz abarbeiten. Und die kommen dann 25.000 Mal die Sekunde da vorbei und schneiden das Holz weg.
Genau, wir haben jetzt hier natürlich wieder nichts, was gefräst ist, aber.
Das ist eine fräsfreie Wohnung, das habe ich damals extra so verfügt.
Nee, ja, zum Beispiel hier die Griffe von dem Dings da.
Ich glaube nicht, dass als dieser Schrank gebaut wurde, schon Oberfräsen.
Nee,
der aber ist aus den 50ern oder so.
Ah, doch, die gibt es schon lange.
Okay.
Ja. Also so Sachen erklärt er dann. Oder ist wirklich, ist sehr unterhaltsam, macht halt dann auch kleine Projekte und ist wirklich gut geschnitten. Also er nimmt sich auch immer sehr viel Zeit zum Schneiden. Und dadurch sind die Videos halt sehr kurz und knackig. Also irgendwie 10 Minuten, da ist alles drin, du langweilst dich nicht. Aber wenn du es nachbaust, brauchst du halt trotzdem 2 Tage oder so. Also es ist schon...
Okay.
Ja.
Gut, und jetzt hast du diese Dinger alle verschlungen, hast da dein Wissen...
Einige davon geschaut, ja genau. Aber auch noch andere. Also von da aus, man geht ja dann so weiter irgendwie in YouTube, ja, wenn man neue Empfehlungen, guck das. Genau, und mein Plan war es, das konnte ich ja im Podcast nicht sagen, weil es eine Überraschung war, einen Schminktisch zu bauen.
So wie man ihn so aus den Filmen für unsere Zuschauer, das sind ja alles Filmnerds, wenn ich so an Moulin Rouge denke, wenn sie dann so im Hinterzimmer, wo sie sich umklappen, wo dann immer die halbnackten Mädels durch den
genau.
mit den Federboas ja. durch die Gegend laufen, dann sitzen immer so welche an diesen Schminktischen, wo so Lampen rechts und links.
Genau. Meine Idee war halt, quasi so einen einzelnen Schminktisch, der so Spiegelflügel hat.
Ja, an den Seiten so zum Schwenken.
Genau, dass du die relativ weit zuklappen kannst, dass du auch die Haare von hinten machen kannst. Und also es passiert mir ja oft, dass ich das machen möchte. Das ist auch hinten eine vernünftige Frisur.
Ja. Das braucht man halt einfach. Ja, also auch, weil du dich ja oft so schminkst, dass du da einfach mal einen vernünftigen Schminktisch hast. Nein, der war für jemand anders.
Genau, war für meine Freundin gebaut. Und hab dann von dem mittleren Spiegel rechts und links habe ich noch... Tageslicht-Neonröhren reingehauen, damit man ein sehr neutrales Licht zum Schminken hat, dass, wenn man sich eben da drin gut geschminkt kriegt, dass man dann...
Ich hab gerade mit dem Kopfhörer das Mikro gerammt, sorry.
Dass man eben ein neutrales Licht hat. Aber ich wollte auch diese Effekte von diesen Glühbirnen nebeneinander, deswegen habe ich quasi oben drüber nochmal so...
Stimmt, in den Filmen sind es immer...
Sind immer Glühbirnen.
An der Stelle so Glühbirnen untereinander, also
genau,
so rechts und links, dann haben die immer so 4.
In der Seite so oder Knobel. Oben oder je nachdem was. Also da gibt es ganz unterschiedliche Formate.
In Filmen ist da immer nur Drama, wenn sowas. Also in diesen Umkleidekabinen. Entweder stürmt ein Mann rein.
Das ist immer Drama.
Ja, aber weißt du, ich finde das lustig, wie das in Filmen benutzt wird, diese Szene.
Ja.
Da stürmt dann immer entweder ein Mann rein, der da nicht rein darf. Und dann laufen da so halbnackte Frauen rum. Das ist immer so die Szene, wo man dann irgendwie jetzt mal ein bisschen Nacktheit auch in den Filmen bringt. Oder da ist so ganz übel Bitchfight an der Stelle. Aber es ist so, es hat so eine, ist eigentlich auch so eine visuelle, fast schon so eine Ikone, dieser Schminkraum, das ist, der sieht immer irgendwie charakteristisch aus. Und das wolltest du halt auch, diese Glühlampen da oben, die wolltest du halt einfach haben, weil du diesen Look haben wolltest.
Genau.
Die haben eigentlich keine Funktion in dem Sinne.
Die können auch nichts, also die können, das sind 7 Watt-Birnen, habe ich oben 7 Watt-Birnen nebeneinander gemacht. Damit die halt auch nicht zu hell sind und mir das neutrale Licht wieder kaputt machen.
Ja.
Weißt du, wenn du von da oben dann nochmal 200 Watt dagegen leuchten hast, dann ist halt dann...
So eine Farbmischung, die
brauche ich... Dann brauche ich auch nicht Geld ausgeben für Tageslichtlampen.
Ja.
Ja. Und der Unterbau besteht aus Schubladenschränken rechts und links und quasi ein Holzbrett dazwischen, wobei der rechte ein bisschen höher ist. Also so ist es ein bisschen asynchron. Ich glaube, ich werde da einfach mal 1, 2, 3 Fotos...
Wir machen das jetzt auch als Kapitelbild, wenn ihr jetzt auf euer Abspielgerät, wenn es kapitelbildfähig ist, also sprich, wenn ihr irgendwie jetzt mit einem iPhone oder Android mit einem vernünftigen App hört, dann seht ihr das jetzt auch.
Ah ja, genau.
Einfach mal drauf gucken.
Ja, also rechts und links quasi Schubladen, Schränkchen Und in der Mitte habe ich dann auch nochmal quasi unter der Arbeitsplatte nochmal zwei Schubladen reingebaut.
Das heißt, du hast von null auf komplett.
Ich habe alles gebaut.
Wie hast du es gemacht? Hast du dir vorher einen Plan gezeichnet? Also so richtig Millimeterpapier, technisches Zeichnen mäßig oder eher so, ja, das hier mal 30 Zentimeter und so und dann passt das schon? Oder?
Ich wollte es Millimeterpapier zeichnen. So habe ich ja auch die Bar konstruiert damals. Habe aber dann irgendwann gemerkt, so ich muss jetzt einfach anfangen und habe dann quasi meine groben Pläne auf dem Karo-Papier, wo es auch irgendwie 20 unterschiedliche Iterationen gibt, erstmal so angefangen, dann das, vielleicht können wir ja auch zusammenklappen, vielleicht kann man, also war auch eine Idee zwischendurch, dass man das so bauen kann, dass man den mitnehmen kann.
Ja, und dann kommen hier die Triebwerke raus und dann so.
Genau,
dann
kannst du dich draufsetzen und nach irgendwo hinfahren und so. Ja.
Was man halt so braucht.
Ja, genau. Und ja, hab dann irgendwann mir überlegt, okay, du fängst jetzt einfach an, der rechte Schubladenschrank muss so und so sein. Dann entschieden, gut, das sind jetzt hier 5 Schubladen und eine Tür ganz unten, wo eben mehr Platz ist, dass da zum Beispiel Haarspraydosen und sowas reingehen. Hab dann angefangen zu messen, okay, wenn da die Nagellacke rein müssen und dann Lippenstift und Lidschatten und Gedöns, dass die alle, dass die da auch einigermaßen reinpassen. Hab daraus dann quasi die Höhen für die Schubladen bestimmt. Hab mir dann überlegt, okay, die Schublade darf natürlich nicht die Schublade da drüber oder da drunter berühren. Das heißt, da musst du ja ein bisschen abziehen. Dann habe ich mir überlegt, okay, an die Schublade, also das ist quasi nur eine Kiste, kommt vorne noch eine Blende ein, damit das einfach gleich ist. Also auf dem ersten Bild, was ich wahrscheinlich online stelle, sieht man nur den rechten Schubladenschrank fertig und da sind schon Schubladen drin, aber da stimmt halt die Spaltmaße überhaupt nicht, weil da eben noch keine Blenden davor sind.
Und diese Schubmechanik, hast du da irgendwie so, was ist hier irgendwie IKEA ausgeraubt oder ist das einfach nur Holz auf Holz?
Holz auf Holz laufen die. Also ich habe quasi 4 Bretter aneinander geklebt. Und hab.
Du hast keine Schwalbenschwänze geschnitten.
Nee. Da wäre ich heute noch nicht fertig. Das ist echt super aufwendig. Okay. Also wenn du das nicht, vor allem wenn es das erste Projekt ist, da Schwalbenschwänze zu machen. Ich find's sehr schön. Es sieht wirklich toll aus, Schwalbenschwänze. Aber ich hab in die Vorder- und Hinterplatten jeweils einen Falz reingesägt. Das ist so ein gefräst. Mhm. Das ist so eine.
Also eine Nut, so eine Vertiefung.
Genau, eine Nut am Rand.
Ja.
Also. Weil eine Nut ist ja normalerweise in der Mitte und ein Falz ist quasi eine Nut am Rand,
ohne andere Seite, genau.
Genau, sodass ich ein bisschen größere Klebefläche hatte.
Dann kannst du so von um 90 Grad um die Ecke kleben quasi.
Genau, ja, dann kleben die halt besser da drauf und hält sich auch alles ein bisschen besser fest. Dann habe ich den Boden habe ich eingenutet, also das ist einfach ein Brett, was reingeschoben ist, was man auch an manchen Schubladen immer noch rausziehen kann. Damit da, falls irgendwelches Holz der Meinung ist, arbeiten zu müssen, eben die ganzen Räume noch da sind. Und dann habe ich außen an die Schubladen auch noch so Führungsschienen reingefräst und habe dann in den Schrank innen quasi einfach Hölzchen, also so
längere Stäbe, da rein.
Stäbe reingeklebt beziehungsweise reingeschraubt. Ich hatte die erst geklebt. Das reicht nicht. Kommst am nächsten Tag wieder und die ganzen Schubladen sind runtergefallen.
Ich bin eh kein Freund von geklebten Sachen in Möbeln.
Ja,
immer wenn ein paar ich so Sachen beim Zusammenbauen kleben. Irgendwas kleben muss, denke ich mir, geklebt. Mag ich nicht.
Ja, ja. So. Ja, also ich hab auch nur die Schubladen, die Schränke habe ich geklebt. Also einfach damit das und unterstützend geschraubt. Aber es ist schon, also auch wenn man die Holzarbeiter-Videos guckt von allen möglichen, also angefangen bei Steve Ramsey, aber auch andere, viele von den Holzmöbeln werden dann halt erstmal richtig geklebt und dann. Also die nageln die dann oder sonst irgendwas. Hm. Aber so zusammenschrauben. Du hast halt, wenn du es schraubst, hast du halt immer Schraubenlöcher irgendwo. Und wenn du die wieder wegmachen willst, dann musst du halt was draufkleben und dann kann ich es auch zusammenkleben.
Also mein Background in Sachen Mechanik ist halt so Schrauben an Maschinen. Und da ist halt immer alles mit ordentlich Schrauben und busy Schraubensicherungskleber und ansonsten ist immer alles fest verschraubt. Und Holzbearbeitung war immer so, da stehe ich auf Kriegsfuß mit. Und kleben, da denke ich mir dann immer, das kann doch nicht sein. Ich weiß, es gibt mittlerweile wahnsinnig potente Industriekleber, die irgendwie wahnsinnig krass halten.
Ich habe da einfach Ponalkleber genommen.
Was auch immer das.
Ganz normalen weißen Holzkleber. Also nichts Spektakuläres. Ja.
Ich hatte neulich einen schönen Blogartikel verlinkt von Maximilian Buddenboom. Da ging es um Ostern und seine Kinder. Ist völlig anderes Thema. Da war ein sehr krasser Kommentar von einem seiner kleinen Söhne, der ist irgendwie 4 Jahre alt oder so. Und dann war es dann irgendwie, dass Jesus ja ans Kreuz genagelt wurde, hat der große Sohn gesagt, der ist irgendwie 6. Und dann hat der Kleine gesagt, nee, der wurde geschraubt. Und dann hat der Große gesagt, nein, der wurde genagelt, das haben die in der Kita erzählt. Und das stimmte ja, also ist ja soweit die Überlieferung. Und dann meinte der Kleine nur, aber wenn man schraubt, hält das besser. Da muss ich sehr lachen.
Ja, ja.
Da war ich voll bei ihm. Wenn man schraubt, hält das besser. Ja. Das ist so.
Ja, stimmt. Ja, ja, ich habe also.
Ja, und jetzt ist das Ding fertig und du hast es verschenkt und deine Freundin sieht hat jetzt sich, noch besser aus, weil sie sich jetzt gefreut, sehr viel professioneller schminken kann, ja?
Ja.
Hast du da einen Unterschied feststellen können in der Qualität des Ergebnisses?
Nicht sehr, aber in der Freude des Vorgangs. Also sie genießt es halt einfach da zu sitzen und sich dann
also sie
fertig
nicht,
zu machen.
Sie sieht jetzt nicht anders aus als vorher, weil sie ihr so Spaß macht, dauert es jetzt noch länger als vorher. Also das ist
mir egal. Okay. Ich fange jetzt mal an. Wir sind in 2 Stunden eingeladen. Ja, gut, danke.
Naja, ist immerhin besser, als wenn du dann irgendwann in der Tür stehst und sagst, Schatz, wir müssen vor 10 Minuten losgegangen
nicht.
Sein.
Nee, gar nicht. Ich hab halt noch so ein paar Kleinigkeiten dran gebaut. Zum einen diese Glühbirnen, die oben sind, diese Dekobirnen, die sind immer an, wenn Strom auf dem Tisch ist.
Da ist Strom auf dem Tisch?
Naja, ist Strom auf dem Tisch.
Ja, schon klar. Also wenn der Stecker drin steckt, dann sind die sofort da.
Nee, ich habe hinten noch einen Hauptausschalter auf der Rückseite, den du halt so richtig bewusst betätigen musst. Und dann dann funktioniert vorne eine Steckdose ist dann mit Strom versorgt, wo du irgendwas reinstecken kannst.
Föhn natürlich oder so.
Ja, ja. Und nebendran sind dann noch 2 Schalter. Einmal ein Schalter, der diese Neonröhren, also diese richtig hellen Röhren anmacht. Und der zweite Schalter macht eine andere Steckdose, die im Tisch versteckt ist, an, wo dauerhaft der Föhn und das Glätteisen dran ist. Das heißt, du kannst quasi den Föhn und dem Glätteisen Strom geben und sagen, okay, jetzt möchte ich hier die Haare bearbeiten. Und dann kannst du das aber auch einfach wieder ausschalten. Aber du kannst halt theoretisch nie aus dem Raum gehen, ohne nichts deutlich angezeigt zu bekommen. Achtung, diese eine Steckdose vorne mindestens hat noch Strom und eventuell auch andere Sachen. Deswegen mach das lieber aus.
Verstehe. Ja. Ist ja richtig mit Überlegungen und so.
Ja, ja, ich habe mir viele Gedanken. Dann bist du das und hier und habe ich noch eine Glasscheibe auf die Arbeitsplatte gelegt, weil so irgendwie, wenn dann irgendwelches, weiß ich nicht, Nagellackentferner oder sowas.
Chemikalien, das kommen ja da zum Einsatz.
Ja, klar. Wenn die auslaufen, ist halt irgendwie blöd auf dem Holz. Das wird halt sofort.
Hast du ihn gestrichen irgendwie? Also
ich habe ihn geölt. Also ich habe ihn mit einem 400er Papier ganz glatt gemacht und habe ihn dann einmal geölt, weil wir jetzt bald umziehen und ich die Möglichkeit offen lassen wollte, dass man die Farbe noch ändert. Dass man dann sagt, okay, gut.
Also im Moment ist er so, man sieht das ja auf den Bildern, Kieferfarben einfach.
Genau. Und ja, so, wenn man sowas selber konstruiert, dann kann man ja auch Sachen, Späße reinbauen. Ich habe 4 Geheimfächer eingebaut, wobei mittlerweile nur noch 3 da sind, weil wir eins ausbauen mussten, da es zu viel Platz weggenommen hat. Also es war so ein doppelter Boden.
Okay.
Und sie braucht einfach den Platz, weil es sonst nicht gereicht hat. Ja, und sonst, also halt so ein paar also 3 Geheimfächer noch, wo man natürlich jetzt nicht viel drüber sagen kann, aber.
Weil die natürlich geheim sind.
Mit ausgeklügelter, also musst du halt aus dem einen Fach irgendwas holen, damit das ins andere Fach reintust, damit dann wieder irgendwas passiert, damit dann das Geheimfach rauskommt.
Sehr cool.
Ja, kann ich dir mal zeigen, in Ruhe.
Du weißt aber jetzt dann, falls jemand von unseren Hörern irgendwann mal in deine Wohnung einbricht, wird er mit der Axt diesen ganzen Schrank zerschlagen.
Dann findest du es sowieso. Aber da ist nichts drin in den Geheimfächern. Sie sind einfach nur da, weil ich es bauen kann.
Genau, es ist einfach nur geheim, weil das so sein muss. Sehr schön.
Ja, ja. Alle Schrauben per Hand reingedreht. Das war ein bisschen mühsam, aber ja.
Ja. Also nicht jetzt so
denke schöne Oberfräse gehabt für alles, aber
ich fand es auch sehr schön, als wir jetzt die pinke Bar zerlegt haben. Diese eine Szene, wo ich selber sagte, gib mir mal den also diesen komischen kleinen XO-Schrauber da von Bosch, ist lustig, ich habe auch so ein Ding, die sind toll. Ah. Und du sofort gesagt hast, wenn man das Brett noch rausnimmt, dann wird es sofort instabil und dann kann man hier das machen. Also irgendwie, so, wir wollten irgendwie so einen Küchenschrank zerstören. Ja. Und
Rückseite raus.
Genau, und dein Möbelbauerblick hat sofort gesagt, dieses eine Brett ist dafür verantwortlich, dass es noch strukturelle Integrität hat. Wenn wir das rausnehmen und dann hier dagegen treten, und dann war der ganze, oh, das war laut, war der ganze Schrank sofort, also der knickte so weg einfach. Und ja, das war lustig. Ich wollte es schrauben, also zerschrauben, ordentlich. Und,
aber es ging ja so schnell, so Rückwand rausgedrückt und dann kannst du von der Seite gegendrücken und ja, dann klar, fällt es auseinander.
Eigentlich ist auch logisch, aber irgendwie dachte ich so von der Ordnung her, wenn ich jetzt diese vier Schrauben rausdrehe, kann ich eine Deckplatte abnehmen, dann kann ich das Ding ordentlich zerlegen.
Ja.
War natürlich gar nicht notwendig, war eh Sperrmüll, insofern peng und danach flogen halt überall die Brocken und dann hatten wir das Teil auch innerhalb das von haben zwei Sekunden.
Mehreren Schränken so gemacht.
Ja, oh, später dann aufmischen, wo die Stabilisierungsdinger noch drin waren. Ja. Und der Christoph das Ding einfach trotzdem umgetreten hat.
Das war ja, klar, mit genug Kraft.
Ist halt. Mit genügend Gewalt geht alles.
Ja, also wer da noch Holzwerkerfragen hat, mittlerweile habe ich mich da ein bisschen eingefuchst. Ich bin natürlich bei weitem kein Profi. Ich finde es halt unglaublich befriedigend, wenn du da den ganzen Tag geschraubt hast und dann siehst du, was du was machst und dann irgendwie gehst du am nächsten Tag wieder auf die Arbeit und sitzt den ganzen Tag vor dieser Kiste und schreibst Mails und dann gehst du abends nach Hause und denkst dir, was habe ich jetzt gemacht? Nix. Du hast ein paar Mails geschrieben und ein bisschen irgendwie gecodet oder Leute beschimpft oder ein PowerPoint gebastelt oder
Ich sehe das immer, also bei mir ist es nicht ganz so schlimm, wenn ich dann irgendwie Kunden habe, die irgendwas mit der Software machen, die ich geschrieben habe. Bei mir ist es ja in der Regel so.
Ja gut, das ist natürlich dann super.
Lager-
ja.
und Logistikkram. Dann denke ich mir irgendwie, wenn ich dann Produkte von der Firma kaufe später, also es gibt durchaus ein paar ja. Kunden bei uns, die man kennen würde, wenn ich sie nennen würde, dann denke ich mir immer so, ach ja, dieses Produkt, was die da verkauft haben, das ist garantiert durch ein Stück von meiner Software durchgelaufen. Dann finde ich das irgendwie cool. Aber hast schon recht, es ist irgendwie so immateriell, was wir sonst machen. Und die Abwechslung ist mal ganz wünschenswert. Ja, du hast gesagt, du ziehst demnächst um.
Ja.
Du wirst einen Balkon haben und demzufolge brauchst du was?
Ein Grill. Oh. Yeah. Hey.
Überleitung heute.
Perfekt. Nachdem das schon, also unsere Hörer sind einfach so gut, die kennen sich ja mit allem aus. Also ja, nicht alle Hörer mit allem,
Ramsey
aber viele Hörer.
Typen hättest du nicht kennengelernt, wenn du nicht diesen Aufruf gestartet hättest.
Und der ist so unterhaltsam.
Es würde dieser Schrank jetzt stehen, wenn du Ramsey nicht gekannt hättest.
Ja, der hätte ich halt andere Sachen gefunden irgendwie.
Ja, aber also mal Butter bei die Fische, es wäre nicht dasselbe. Da wäre jetzt kein Geheimfach drin. Was weiß ich. Ja. Okay, wir brauchen Tipps, wollen wir sagen.
Genau.
Und wir wollen wieder auf eure Schwarmintelligenz und Schwarmwissen zurückgreifen. Denn der Stefan braucht einen Gasgrill und während er mir das erzählt hat, hat er mich mit dem Gedanken infiziert, dass ich hier auch einen Balkon habe, auf dem kein Grill ist. Ich gehe mal in den Park zum Grillen. Aber ein Gasgrill auf dem Balkon wäre eigentlich cool. Deshalb brauchen wir jetzt beide einen Gasgrill. Der Stefan will so das High-End-Modell und ich will eher so die Budget-Variante, die auch nicht so viel Platz wegnehmen darf, weil ich nur einen kleinen Balkon habe.
Bei mir darf es auch nicht zu groß sein. Ich bin halt ein bisschen angefixt von der High-End-Firma durch meinen Cousin, der
von Weber Grills.
Genau, der sich da einen solchen gekauft hat und wo ich auch schon mehrfach Fleisch von essen durfte und das ist halt wirklich ganz hervorragend. Der sagt zu mir, bei mir kommt kein tierisches Fleisch mehr oder Fisch, ja, ist ja auch tierisches Fleisch, mehr in die Pfanne. Also ob das jetzt Burger, Frikadellen, sonst irgendwas ist, das kommt alles auf den Grill.
Okay.
Das ist halt echt cool. Und bei uns ist halt der Balkon auch direkt an der Küche.
Das ist bei mir auch so, nur die Tür ist woanders.
Das macht ja nichts, du kannst dich mir so direkt davor stellen. Das Fenster auf und dann kannst du schön grillen.
So raus, also, ja, das stimmt, das würde sogar gehen.
Okay. Ja, jedenfalls, habt ihr Grills zu Hause? Ja, Holzkohle ist eh viel besser, aber ist halt auf dem Balkon einfach nicht zulässig.
Genau.
Und vielleicht ist es bei euch möglich, ich finde gerade insbesondere, wenn man neu irgendwo hinzieht, dann gleich mal mit dem Holzkohlegrill anzukommen, ist halt irgendwie sau uncool und der Vermieter hat auch gemeint, so, ja, also ich habe ihn gefragt, so, ja, wie sieht's denn aus, darf man hier grillen? Also ich habe immer gegrillt. Ja, gut. Dann
ja, ich mal, Holzkohlegrill ist was für die, für den Garten, für die Terrasse, für Leute mit Einfamilienhaus oder für den Park.
Genau.
Und das bleibt einem ja auch unbenommen, das zu machen, wenn man an solchen Orten ist. Aber für den Balkon finde ich Gas oder Elektro.
Elektro, hast du schon mal Elektrogrill gegessen?
Ich habe bei meiner Mutter hat einen Elektrogrill. Das
ist das nicht wie Pfanne?
Nein. Der Effekt, dass es einfach durch heiße Luft gegrillt, also gegart. Durch heiße Luft gegart wird, statt durch Kontaktberührung mit Öl oder sowas, ja. Macht, dass es anders ist.
Okay.
Es ist heiße Luft. Und ich meine, Gas erzeugt ja auch nichts weiter als irgendwie eine Strahlungshitze. Und Holzkohle erzeugt ja auch nur noch einen anderen Geschmack, dadurch, dass da halt Verbrennungsprodukte mit noch hochkommen und Rauch und so ein Kram.
Ja.
Alles hochgradig ungesund, aber halt lecker. Bei Gas weiß ich gar nicht. Also ich glaube, Gas und Elektronen nehmen sich vermutlich nicht viel.
Keine Ahnung.
Wie sollten sie auch? Also ich meine, bei Gas hast du halt auch nochmal irgendwie CO2 ohne Ende. Bei Elektro hast du halt nur Hitze. Wenn bei Gas...
Ja gut, du hast dann doch schon runtertropfendes Fett, dann hast du schon Flammen und so. Also
ja, schon. Okay, da verbrennt...
Ich war gestern bei jemandem, der hat mit Gasgrill gegrillt und hat da richtig Feuer produziert in seinem Grill. Das war wirklich gut und ging halt ultra schnell. Also halt wirklich der angefeuert. Gut, der hatte irgendwie eine Dreiviertelstunde erstmal vorbrennen lassen, weil es das erste Mal war. Mhm. Aber dann das Fleisch draufgehauen. Und das war in.
Das ist halt das Charmante bei Elektro und bei Gas halt einschalten. Bei Elektro wartest du irgendwie so 2 Minuten oder so oder eine, bis das Ding halt mal so einmal durchgewärmt ist. Das ist so eine Heizspirale, die dann noch richtig so rotglühend anfängt zu glühen. Mhm. Wenn da Fett drauf tropft, dann macht es auch so pfff und dann ist es so, gibt es so diese Dampfwolken, diese üblichen. Also ich glaube, das nimmt sich wahrscheinlich nicht viel.
Ja, also liebe Hörer, was sind eure Erfahrungen? Gerne in die Kommentare, aber auch, wenn ihr keinen Bock habt, Kommentare zu schreiben. Genau.
Dann, ja, würden wir gerne wissen, weil wir sind auf Shoppingtour.
Ja, also, da sehr interessant für uns jetzt.
Die Hörer können mir das auch direkt sagen. Das nächste Killer-Überleitung. Denn ich werde, wenn ihr diesen Podcast jetzt runtergeladen habt und sofort am Dienstag hört, dann springe ich gerade auf der Republika in Berlin rum. Der großen, ich weiß gar nicht, wie man das sagen soll, Social Media, Digital Society, irgendwas Konferenz. Blogger-Treffen hat man früher gesagt, aber das trifft es schon lange nicht mehr. In Berlin in der Station. Und wer von euch ist vielleicht auch da? Also wenn irgendjemand von euch, von den Hörern, ich hatte das auch bei Twitter schon mal gefragt, da hat es noch nicht so viele Reaktionen gegeben. Aber vielleicht frage ich das einfach nochmal, so ein Tweet geht ja auch mal gerne übersehen. Wenn ihr auf der Republika seid, schreibt mir mal eine Nachricht auf Twitter. Dann kann man mal sich auf einen Kaffee treffen oder, was weiß ich, in irgendeinem Talk blöde Fragen stellen oder so. Der Herr Meier ist auf der Republika und hält da einen Talk. Ich werde berichten.
Da wirst du ja wohl auf jeden Fall hingehen.
Ja, wenn da jetzt nicht parallel gerade irgendwie der absolute Mega-Obertalk von irgendwem
weltberühmt. Aber Meier ist schon der Obertalk.
Ja, ob das in dem Kontext auch so ist, weiß ich nicht. Wir werden es sehen.
Für dich.
Ich werde berichten.
Vielleicht kannst du ihn für ein Interview vor die Sneakpot-Mikrofone zerren.
Richtig, ich werde ein Aufnahmegerät mitnehmen und mal gucken, was ich damit anstelle. Vorher ist ja auch noch, also wenn ihr das jetzt hört, war an dem vergangenen Wochenende Podlove Podcaster Workshop Teil 3 in Berlin. Da werde ich dann auch gewesen sein. Da, wenn ihr das jetzt hört, bin ich da gewesen, wenn nichts dazwischen kommt. Ja. Wie gesagt, ich wollte nur kurz sagen, falls ihr da seid, könnt ihr mal Hallo sagen. Ein anderes Ding ist, da fällt mir jetzt keine gute Überleitung ein, außer dass es auch eine Webseite ist. Wir haben immer wieder, dass wir sagen, das und das könnt ihr noch in der Videothek, in der Mediathek.
Videothek könnt ihr nicht mehr das durch.
Das, hier vorne ist noch eine, so eine Automaten-Videothek, wo ich mich auch immer frage. Ich sehe da nie jemanden drinstehen. Ist immer leer.
Naja, vielleicht ist die Miete für 3 Jahre im Voraus bezahlt und dann ist auch wurscht.
Vielleicht.
Du kannst da laufen lassen.
Ja. Mediathek, also die Angebote unserer öffentlich-rechtlichen Sender im Internet. Da gab es ja mal vor Urzeiten so eine geile Mediatheken-App für den Mac, die wir auch damals sehr gelobt haben. Und dann ist sie plötzlich verschwunden. Und dann hatte ich irgendwann mal gesagt, dass es diese schöne Webseite gibt namens Vavideo, vavideo.de.
Funktioniert aber nicht nur auf dem Mac, oder?
Die funktioniert überall. Und die hat im Grunde nichts weiter gemacht, als einem sozusagen die Links raussuchen, dass man vernünftig irgendwie was runterladen konnte. Also wenn man jetzt irgendwie den aktuellen Tatort haben wollte.
Aber das hat auch nur 7 Tage funktioniert, ganz normal wie bei
genau, der, weil es
war jetzt nicht illegal.
Nein, es hat die Daten ja nicht runtergeladen, sondern es hat einfach nur bessere Links und bessere Durchsuchbarkeit auf die anderen Videomediatheken draufgepfropft.
Das ist gut, wenn man ARD und ZDF gleichzeitig durchsuchen kann.
Ja, und nicht nur das, auch Dreisat, HR3, also HR-Fernsehen, SWR und okay. So weiter, du konntest halt alles durchsuchen. Und wenn du da Tatort eingegeben hast, dann hast du halt alle Tatorte gefunden und alle, was weiß ich, Previews und Interviews zum Thema Tatort, die so noch in den Mediatheken schlummern. Und wenn du da halt eingegeben hast, irgendwie, was weiß ich, dass du das neue Neo-Magazin sehen willst oder Kuttner Plus 2 oder so, was ich irgendwie übrigens ein sehr schönes Format finde, dann konntest du da einfach reinklicken und vor allen Dingen, du konntest auch so Sachen machen wie ein Abo pflegen, dass du sagst, Kuttner Plus 2 will ich immer sehen. Und jedes Mal, wenn du dich einloggst, dann zeigt er dir halt an, okay, das sind die letzten Sendungen, die jetzt aktuell verfügbar sind von den Sendungen, die du angehakt hast für interessiert Och,
das,
mich.
Das ist ja schön.
Das ist total super gewesen. Die haben jetzt eine Abmahnung gekriegt von, ich weiß nicht wem, vermutlich irgendwie den öffentlich-rechtlichen Sendern im weitesten Sinne. Das steht auch alles auf deren Webseite und sie suchen, haben jetzt den Dienst vorübergehend eingestellt und bitten um Spenden zum einen, weil ihnen da ein relativ hoher finanzieller Schaden droht durch diese Abmahnung und zum anderen, weil sie sowieso mit den Serverkosten und so weiter offensichtlich an die Grenzen ihrer finanziellen Machbarkeit gekommen sind, hatten sie auch vorher schon vor ein paar Wochen einen Spendenaufruf gestartet und den wollte ich einfach nur mal weiterreichen. Also für Leute, die die Mediathek gerne benutzt haben oder Warvideo vielleicht auch benutzt haben und jetzt in letzter Zeit nicht drauf geguckt haben oder sich fragen, wieso das nicht mehr da ist.
Okay.
Die haben ein bisschen Probleme. Und wenn ihr mal 5 Euro in die Richtung werfen wollt, dann könnt ihr das bestimmt machen. Ja. Jetzt muss man wieder selber in die Videotheken gehen. In die Mediatheken. Und wenn man das dann runterladen will, statt einfach nur auf der Seite mit Flash zu gucken oder mit irgendwie, keine Ahnung, halt direkt auf der Webseite im Browser zu gucken, dann muss man sich irgendwie entweder diese fürchtersame Java-App, die du benutzt, wie heißt sie?
Mediathek View.
Funktioniert die jetzt gut?
Ja. Also mittlerweile, die haben jetzt irgendwie mal wieder ein Update gemacht. Mittlerweile ist es echt wieder schön. Also zwischenzeitlich war es so ein bisschen anstrengend, aber jetzt ist es echt cool.
Und was fallen da für Files raus? Ist das direkt MP4, was da war?
Ja.
Ja, okay. Weil zwischenzeitlich kamen da irgendwie komische Files raus, hatte ich das Gefühl. So, dass er irgendwie den ganzen Flash-Video-Container runtergeladen hat oder irgend so ein Unfug.
Nö, MP4 habe ich.
Okay, und direkt mit iOS-Geräten kompatibel. Hast du mal ausprobiert? Oder Apple TV kompatibel auch?
Ja, also kann man direkt streamen.
Also wenn du das in dein iTunes schmeißt, kannst du direkt am Apple TV gucken.
Habe ich noch nicht probiert.
Echt nicht? Was machst du dann damit?
Ich gucke es
auf dem Rechner direkt, okay. Ja. Ich weiß eigentlich so mal der Weg so. Also ich lade die Dinger runter und dann landen die in der TV-Show-Sektion von meinem iTunes. Mhm. Und damit kann ich die dann halt vom Sofa auf dem Apple TV durchsuchen und anklicken.
Das ist eigentlich ganz gut. Ich habe es ein paar Mal gemacht, dass ich es dann halt so gestreamt habe auf dem Apple TV, aber das ist irgendwie, das funktioniert nicht so richtig, wie es soll.
Nö, also dieser Weg ist eigentlich so der, den ich üblicherweise gegangen bin. Gut, wie auch immer. Es gibt ja andere Möglichkeiten irgendwie, was weiß ich, sei deine Roku-Box oder dein Chromecast oder so. Also
genau, kannst du auch genauso befüttern, oder?
Viele Wege führen zu einem Video auf dem Fernseher.
Ja.
Das soll es für diese Woche gewesen sein. Ich fange jetzt an, mein ganzes Podcast-Equipment zu verpacken und mitzunehmen nach Berlin auf den Podcaster-Workshop. Und deshalb haben wir heute auch schon so früh aufgenommen. Also früh im
Sinne. Das merken die Hörer nicht.
Aber was sie vielleicht nicht wissen, ist, dass es jetzt Donnerstag ist.
Das ist 1. Mai.
Richtig. Ja. Was machst du heute noch? Gehst du noch irgendwie mit deinen Jungs ums Haus ziehen und saufen? So was man so.
Nö. Ich muss ja nur ein Zimmer weiterziehen zum Saufen.
Gehst du irgendwie gegen den Kapitalismus demonstrieren? Da lächelt er
nur. Ich glaube nicht.
Das macht er auch nicht? Okay.
Ich werde wahrscheinlich Radfahren gehen, weil. Hey, Henning Atomradrennen.
Stimmt.
Ist also heute scheiß Wetter. Also rund um den Finanzplatz so. S-Sporn. Ja, ich habe jetzt zufällig gerade hier nebenbei mal das Video laufen lassen und überlege gerade, in welchem Dorf sie gerade unterwegs sind. Ob ich jetzt noch gut nach Hause komme. Vorhin waren schon ein paar Sperrungen, als ich hier reingefahren bin.
Stimmt,
du musst. Habe ich die großen Busse überholt von den Teams, die Teambusse. Und das Teamhotel ist neben meinem Arbeitsplatz direkt.
Rund um den Finanzplatz Eschborn. Also Henninger Turmrennen war schon besser. Man hätte es jetzt einfach Messeturmrennen nennen können oder so.
Oh, sie sind gerade in Mammelsheim.
In was für ein Ding?
Marmolshain. Ist da hinten bei Martin, wo der herkommt.
Ich habe nicht mal einen Hauch einer Ahnung, wo das ist. Das
Bad Soden da hinten hoch. Ganz, schon. Ganz böser Berg. Mhm. Da donnern die jetzt mit 28 hoch.
Ich würde voll gerne heute noch ein bisschen 10. Longboard fahren, aber das ist, die Straßen sind nass, das ist ätzend.
Ja, das macht nicht so viel Freude.
Nee. Gut, genügend Schabernack für heute. Ihr hört uns nächste Woche wieder, wenn wir dann wieder hoffentlich, also ich werde da nicht in der Sneak gewesen sein, weil ich war auf der Republika, aber vielleicht habe ich
aber da vielleicht habt ihr Fragen zur Republika oder zum Podcaster-Workshop, die der Bob nächste Woche mal erschöpft beantworten kann.
Ja.
Dieses ganze Wasser ohne Kohlensäure, das macht mich total aufstößerig.
Das ist physikalisch nicht zu begründen. Aber ich sagte es schon, genug Schabernack für diese Woche. Ciao.
Tschüss.